Was ist Intersektionalität?
Intersektionalität, also dazu geben wir ja 7 Stunden Workshops teilweise, aber kurz gesagt ist die Überschneidung von verschiedenen Diskriminierungsformen. Und viele Menschen setzen sich ja zusammen aus verschiedenen Identitätsmerkmalen wie Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Herkunft, Sprache, Körper, Gesundheit, was auch immer. Und ganz viele Merkmale, die wir so haben, werden in der Mehrheitsgesellschaft leider halt auch diskriminiert oder eben nicht gleich behandelt. Und manche Menschen trifft das halt auf verschiedenen Ebenen doppelt und dreifach. Und diese Überschneidung von Diskriminierungsformen spielen da gut zusammen sozusagen, wenn es um Diskriminierungen geht. Also ich zum Beispiel persönlich mache queerfeindliche Erfahrungen als auch sexistische, als auch rassistische Erfahrungen und kann teilweise nicht trennen, welche Diskriminierungsform ich gerade erlebe oder halt alle drei auf einmal als Beispiel. Also ganz kurz.
Danke auf jeden Fall für diese erste Einführung. Eure Initiative Intersektionale Pädagogik, die gibt es ja jetzt schon seit genau 10 Jahren in Berlin. Also ihr habt euch im August 2011 gegründet. In 10 Jahren kann ja viel passieren. Wie seid ihr aufgestellt und was für Angebote bietet ihr an?
Genau, also wir haben uns also vor 11 Jahren gegründet, aber vor 10 Jahren die erste Förderung bekommen und dann ist man ja so official dabei in dem Game sozusagen, wie wir aufgestellt sind. Also uns war von Anfang an wichtig, dass ich habe das Projekt gegründet mit Sven Wojtek und anderen PädagogInnen. Uns war es wichtig, dass Menschen, die gerade aktuell in der pädagogischen Landschaft arbeiten oder sozialen Arbeit arbeiten, gleichzeitig auch politische Arbeit machen und eben nicht nur akademisch über was hier gesamtgesellschaftlich passiert zu sprechen, sondern eben auf einer Ebene, die, wir nennen es mal, im normalen Leben auch irgendwie besprechbar gemacht werden kann. Und so haben wir uns dann gegründet, dass wir tatsächlich uns ganz schnell formiert haben und alle Menschen, die in unserer Umgebung waren, die sich mit politischen Themen und Diskriminierungsthemen auseinandergesetzt haben, aber gleichzeitig in einem sozialen Beruf tätig waren, angesprochen haben und gesagt haben, lass uns diese Initiative gründen und eben von innen heraus das System verbessern, was Diskriminierung angeht. Das heißt, alle Menschen, die bei uns arbeiten bis heute, arbeiten gleichzeitig noch in einem anderen sozialen Beruf und sind selber auch betroffen von verschiedenen Formen von Diskriminierung, um aus der Ich-Perspektive sprechen zu können oder aus der Wir-Perspektive statt immer über, es gibt die und die Menschen und die machen die und die Diskriminierungserfahrungen sozusagen. Das war uns wichtig und das ist auch geblieben. Also es ist ein Konzept, dass alle bei uns gleichzeitig noch in der Praxis tätig sind.
Was meint ihr denn, warum fehlt Intersektionalität als Thema immer noch in der Pädagogik?
Ach Gott, warum das fehlt, das fragen wir uns manchmal auch. Also weil gerade in Berlin, kann ich sagen, aber auch eigentlich deutschlandweit, gibt es so Handlungsrahmen, Lehrpläne, wo drin steht, was von SchülerInnen erwartet wird oder wie Lehrkräfte die SchülerInnen irgendwie schulen sollen, damit sie, wenn sie aus der Schule raus sind, die und die Kompetenzen haben. Und Vielfalt oder Diskriminierungssensibilität ist da immer wieder mit drin. Aber ich glaube, den Lehrkräften oder bestimmten pädagogischen Einrichtungen fehlt tatsächlich das Wissen, welche Handlungsstrategien es da so gibt, um das tatsächlich auch besprechbar machen zu können, dass wir Menschen Wesen sind, die leider auch andere Menschen diskriminieren. Also wir haben manchmal Privilegien, manchmal eben auch nicht. Warum das, also der Begriff Intersektionalität, dazu sind wir ja auch da und viele andere Initiativen, die es so deutschlandweit gibt, um eben nicht nur auf eine Diskriminierungsform einzugehen, sondern auf verschiedene Formen und auch gleichermaßen. Es gibt ja keine Hierarchien da drin. Aber wir merken schon, dass Intersektionalität auf jeden Fall immer größer wird. Also dass viele, viele Einrichtungen auch mittlerweile wissen, was das bedeutet und da halt so Anlaufhilfen brauchen von Initiativen, wie wir es sind.
Was du gerade ja auch erwähnt hast, war, also ihr wollt das Thema Intersektionalität besprechbar machen, aber eben auch anleiten, wie das Thema auch besprechbar werden kann zwischen PädagogInnen und betreuten Kindern oder Jugendlichen. Was denkt ihr denn, in welchem Alter können bzw. sollten junge Menschen denn erfahren, dass sie diskriminiert werden oder potenziell diskriminiert werden könnten?
Also ich bin ja Erzieherin und Sozialarbeiterin mittlerweile auch und habe natürlich auch mit Kindern gearbeitet und wir arbeiten bei iPad auch mit Kindern zusammen. Wenn wir Kindern beibringen können, dass sie aufpassen sollen, zum Beispiel vor fremden Menschen, dass sie nicht gewaltvoll sein sollen, dass sie, aber auch wenn sie Gewalt erleben, dass sie das besprechen sollen mit ihren Leuten des Vertrauens, dann kann man auch mit dreijährigen Kindern natürlich auch schon über Diskriminierung sprechen. Da muss man natürlich die Sprache anpassen und also sich dem Kind als auch widmen und auf Augenhöhe versuchen, diese Themen den Kindern auch näher zu bringen. Aber wir fangen, also unsere Workshop-Angebote fangen im Elementarbereich an. Also das bedeutet, 3- bis 6-Jährige ist Elementarbereich. Da fangen wir schon an, über Erfahrungen zu sprechen, die Menschen machen können. Und aber auch so eine Awareness bei Kindern schon zu besprechen, was können wir tun, damit wir untereinander besser auf uns aufpassen und eben nicht andere diskriminieren. Aber auch einzuschreiten, wenn andere diskriminieren. Sobald Sprache da ist, würde ich sagen.
Natürlich sollte es ja Ziel sein, dass irgendwann jedwede Form der Diskriminierung verschwindet oder das sollte angestrebt werden. Leider ist es ja aktuell nicht absehbar, dass es in naher Zukunft zu so starken strukturellen Veränderungen kommen wird. Wie können denn Betroffene lernen, mit Diskriminierung umzugehen? Also ist es denn aus einer betroffenen Perspektive möglich, dass eine Diskriminierung irgendwann nicht mehr verletzen kann? Oder was für eine Art von Umgang bringt ihr dabei?
Also das wird dann in Empowerment-Konzepten besprochen oder Empowerment-Workshops, also so Selbststärkung und Selbstbefähigungsworkshops. Erstmal muss es besprechbar gemacht werden oder erkannt werden. Viele Menschen merken, da stimmt irgendwas nicht, aber wissen nicht, dass das Diskriminierung ist, was sie erleben. Und wenn sie soweit sind und sich in unsere Workshops anmelden, dann machen wir das so ein bisschen kenntlich, was so gesamtgesellschaftlich passiert. Und also ich meine, ich bin mittlerweile 37 und seit ungefähr 13 Jahren in diesem Antidiskriminierungsbusiness. Es gibt immer noch Momente, wo ich total verletzt bin oder schockiert bin, wenn so Sachen passieren oder Menschen sich trauen, Leuten das also so wirklich hart ins Gesicht zu sagen. Die zwischenmenschliche Ebene trifft einen wahnsinnig hart immer noch, obwohl wir wissen, dass die strukturelle Ebene, auf der sich Diskriminierung ja auch, also auf der Gesetzgebung oder auf der institutionellen Ebene, also irgendwelche Einrichtungen, die wahnsinnig viel Diskriminierung auch reproduzieren, da auch stattfindet. Aber daran kann man sich, glaube ich, eher gewöhnen oder sich damit abfinden, was nicht heißt, dass wir uns darauf ausruhen. Ja, gibt's halt, aber also meiner Meinung nach ist die zwischenmenschliche Ebene die Ebene, die uns immer am härtesten trifft. Also da kannst du 15 Jahre in dem Business sein oder 30 Jahre, du bist immer wieder mal schockiert, wenn Menschen so gewaltvoll zu einem sein können. Ich persönlich arbeite sehr viel mit Humor und oder Gegenfragen oder schlagfertigen Argumenten. Also wir haben auch Workshops, wo wir darüber sprechen, wie kann man mit bestimmten Parolen halt auch umgehen, wie kann man aus Situationen auch rausgehen. Also manchmal ist es halt einfach besser, eben nicht zu diskutieren, sondern einfach sich umzudrehen und die Richtung zu wechseln, wenn da eine Person ist, die eigentlich nicht wohlwollend mit dir umgehen möchte. Also es gibt ja Menschen, die mit Absicht diskriminieren, die wollen dir wehtun und die wollen dich diskriminieren. Mit denen würde ich jetzt nicht wirklich diskutieren, schon gar nicht auf der Straße oder in irgendwelchen Geschäften, wo uns das passiert, als Beispiel.
Auf eurer Internetseite ipadberlin.de finden sich verschiedene Materialien und Broschüren zum Download, darunter auch der Respect Guide in verschiedenen Sprachen. Und genau, dieser ist ja so als Leitfaden für einen respektvollen Umgang miteinander zu verstehen. Und die allererste Überschrift in dem Respect Guide ist: Diskriminierung funktioniert ohne böse Absicht. Wie ist der Respect Guide entstanden und worum geht es euch dabei?
Ja, also Diskriminierung funktioniert auch ohne böse Absicht. Es gibt natürlich Menschen, die eine böse Absicht haben. Das war also eigentlich eine ganz süße Geschichte. Wir haben halt in den ersten Workshops immer so mitgeschrieben, was so Leute, die in unseren Workshops sitzen, also unsere Teilnehmenden, irgendwie so sagen oder immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen. Und wir haben halt angefangen, die Antworten darauf auch aufzuschreiben oder irgendwelche TeamerInnen von uns, also workshopleitenden Personen von uns, so Sachen gesagt haben und der Umgang halt ziemlich lustig war und haben das einfach aufgeschrieben. Und irgendwann haben zwei von uns das in einem Word-Dokument halt einfach aufgelistet. Und die Senatsverwaltung für Bildung hat das halt auch mitbekommen, dass wir das machen. Und wir haben das denen auch gezeigt und waren so, das sind immer wieder die gleichen Aussagen oder immer wieder die gleichen Erfahrungen, die bestimmte Menschen in bestimmten Diskriminierungs- oder Identitätsmerkmalen machen. Die haben uns gebeten darum, das tatsächlich dann auch zu drucken und zu veröffentlichen. Also es war eigentlich so ein Side-Projekt. Wir hätten auch nicht gedacht, dass das so gut ankommt, aber das ist also mit der ersten Broschüre zusammen die am meisten runtergeladenen Download-Geschichten bei uns, der Respect Guide, weil er halt ziemlich klein und kompakt ist und leicht zugänglich ist auch. Also das war gar nicht so gemeint, ist ja auch das erste zum Beispiel. Und da gehen wir halt auch darauf ein, dass bestimmte Sachen trotzdem verletzen, auch wenn du es nicht so gemeint hast irgendwie. Also ich gebe da immer das Beispiel rein, du kannst ja jemanden zum Beispiel im Bus aus Versehen auf den Fuß treten und entschuldigst dich da ja auch und machst ja keinen Riesenfass auf und sagst, ich habe das aber nicht mit Absicht gemacht und jetzt hab dich mal nicht so, sondern man sagt ja in der Regel, Entschuldigung, dass ich Ihnen auf den Fuß getreten bin. Und genauso sollte das bei Diskriminierungen oder generell Verletzungen ja auch stattfinden. Habe ich nicht mit Absicht gemacht, tut mir leid. So, ich versuche es nicht nochmal zu machen. Und so ist der ganze Guide halt auch aufgebaut, dass man auf verschiedene Merkmale bezogen vielleicht so ein paar Sachen nicht reproduziert oder innehält und bestimmte Leute bestimmte Sachen nicht fragt.
Ihr seid ja jetzt ansässig in Berlin. Wie ist es denn aber, wenn jetzt HörerInnen aus Leipzig, Halle, Dresden unser Gespräch jetzt hören und sich denken, wow, so einen Workshop fände ich für mein Team auf der Arbeit eigentlich auch toll. Also seid ihr auch überregional aktiv oder bezieht ihr euch auf den Raum Berlin und vielleicht Brandenburg?
Nee, wir sind überregional, sogar europaweit werden wir angefragt und gebucht. So, das machen wir super gerne auch. Also in Sachsen, also Leipzig, Halle, Dresden sind wir auch ständig. Also jetzt bald auch wieder 2-3 Mal und sind auch gerne dort. Unsere Förderung, die wir in Berlin bekommen für diese kostenlose Angebote für Schulen, die bezieht sich natürlich nur auf Berlin. Jetzt haben wir auch Schulen in Nordrhein-Westfalen bespielt zum Beispiel, da müssen die Städte oder Kommunen die Finanzierung selber aufbringen, also diese Tagessätze für uns oder Workshops, Fortbildungen, die sie da gerne haben möchten, müssen sie halt unsere freien MitarbeiterInnen dann halt selbst bezahlen und eben nicht so wie in Berlin, wo wir es kostenlos anbieten können für Berliner Schulen.
Das ist gut zu hören, dass es euch auch woanders gibt quasi.
Na klar.
Und dann zum Abschluss noch die Frage, wenn jetzt Leute zugehört haben, denken sich so, wow, das ist eine tolle Initiative. Ich bin vielleicht nicht im sozialen Bereich aktiv, aber ich würde das Ganze gerne unterstützen. Welche Möglichkeiten gibt es dort?
Also uns zu unterstützen, also gerne auf Instagram uns, wir sind da so, Öffentlichkeitsarbeit ist immer irgendwie so ein bisschen schwierig bei uns, weil wir sehr, sehr viele Workshops geben. Auf Instagram kann man uns folgen, Sachen teilen natürlich. Aktuell sind wir in Berlin von einer Kürzung betroffen, weil die Koalitionsverhandlungen, also wir haben ja überall jetzt Wahlen und die Senatsverwaltung für Bildung, Familie und Jugend hat uns aus irgendeinem Grund wegen Einsparungen, wegen Corona tatsächlich unsere Förderung auf Null gesetzt. Da kann man uns natürlich unterstützen, weil wir werden jetzt demnächst ein paar Pressemitteilungen auch veröffentlichen und diese Pressemitteilungen kann man natürlich auch teilen oder mit empört sein. Also das einzige wirklich intersektionale Projekt in Berlin als auch deutschlandweit, so wie wir aufgestellt sind, soll gerade eben nicht mehr gefördert werden. Und also scheinbar ist es auch der Bildungssenatorin Scheres nicht so wichtig, nachhaltige intersektionale Bildungsarbeit irgendwie zu fördern weiterhin. Das kann man natürlich gerne teilen und mit empört sein, wenn die Zuhörenden empört sein sollten. Ihr könnt uns auch gerne anrufen, wir erzählen euch mehr. Vielleicht seid ihr dann empört. Genau, also das ist gerade passiert und die Haushaltsentwürfe ist iPad auf Null gesetzt worden und das kann man natürlich unterstützen. Also in Berlin gibt es zahlreiche Schulen und Hochschulen und Universitäten, die da gerade viele offene Briefe auch geschrieben haben und sich für uns einsetzen, auch Einzelpersonen. Das können die Zuhörenden natürlich auch gerne machen.
Das sagt Tuba Tanjemas. Sie ist Projektleiterin der Initiative Intersektionale Pädagogik.